Zu Gast bei uns heute im Studio ist Stadtrat Paul Bickelbacher. Hallo Paul, schön, dass du heute hier bei uns bist.
Ja, gerne.
Du bist ja öfters zu hören bei Radio LoRa als Experte für Mobilität, für Stadtplanung, Stadtentwicklung. Und du bist seit 2008 im Stadtrat. Das ist schon eine ganze Strecke, die du da zurückgelegt hast. Und du bist immer noch nicht müde?
Nein, ich habe schon noch mal Lust weiterzumachen. Im Sommer habe ich mal gedacht, ich höre auf, weil ich ein bisschen gesundheitlich angeschlagen war. Aber jetzt geht es mir auch wieder besser. Und jetzt hätte ich schon wieder Lust, weiter anzugreifen und weiterzumachen. Ich denke, gerade in den letzten 6 Jahren haben wir doch einiges erreicht, doch einiges mehr als früher.
Magst du dich ganz kurz vorstellen?
Ich bin eben seit 2008 im Stadtrat, auch schon 30 Jahre im Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt. Ich bin vom Beruf Stadt- und Verkehrsplaner, deswegen diesen Themen auch natürlich sehr zugetan und mache die auch sehr gerne. Und dann habe ich noch ein kleines Hobby. Ich bin ehrenamtlich im Bundesvorstand von Fuß e.V., im fünfköchigen Bundesvorstand, weil mir das zu Fuß gehen besonders am Herz liegt. Das Radfahren finde ich genauso wichtig, aber da gibt es so viele andere Leute, die sich schon darum kümmern, dass ich gedacht habe, da kann ich mich ein bisschen zurücknehmen.
Jetzt hast du ja gesagt, so zurückblickend, ihr habt als Stadtrat oder als rot-grüne Fraktionsmehrheit viel erreicht. Dann kommen wir doch gleich zum Thema Mobilität. Wo stehen wir denn bei der Mobilitäts- und Verkehrswende?
Ich denke, wir haben für den Fußverkehr eine tolle Strategie entwickelt, haben aber Probleme mit dem Gehsteigparken. Da sind wir die Grünen da ziemlich alleine mit der ÖDP und den Linken zusammen noch. Aber da gab es mal eine Vorlage vom Mobilitätsreferat zum Straßenmanagement, die leider nicht beschlossen wurde. Das ist sehr heftig. Also Fußverkehrsstrategie ja und viele, und glaube auch Barrierefreiheit geht es auch gut weiter mit dem Gehsteigparken. Das bleibt leider als Problem noch über die Wahl bestehen. Beim Radverkehr sind wir natürlich sehr gut gestartet mit dem Radentscheid. Das haben wir uns vielleicht ein bisschen zu viel vorgenommen. Wir müssen, glaube ich, auch ein bisschen auf einfachere Maßnahmen losgehen. Aber wir haben zum Beispiel beim Altstadtring und bei einigen Straßen, das Lindwurmstraße, das erste Stück, da viel erreicht. Ich glaube, da kann man, viele Leute sagen schon, man kann in München radeln. Wir haben natürlich immer noch viel zu schmale Radwege an vielen Stellen und an einigen Stellen braucht es überhaupt noch was. Aber wir sind da in diesem Copenhagen Nice Index wieder aufgenommen worden, weil wir da was vorweisen können. Also wie gesagt, wir sind gut in die Arbeit gekommen. Es ist leider dann irgendwann ein bisschen schleppender geworden, weil die Finanzen halt auch ein bisschen schlechter aussehen. Genau. Und man muss auch sagen, dass die SPD sich nicht mehr so an den Koalitionsvertrag gebunden gefühlt hat, so nach 3-4 Jahren langsam. Das ist da schon auch ein Thema. Beim öffentlichen Verkehr schlägt es halt, sagen die Finanzen natürlich auch voll durch. Wir haben schon einige Trambahnen auf den Weg gebracht. Wir werden am Samstag die Tram-Westernkante eröffnen. Und haben einige Neubaustrecken natürlich, haben wir da auch mehr Ideen gehabt am Anfang, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall so viel Tram wie in den letzten Jahren ist schon lange nicht mehr gebaut worden. In München sind wir auf einem guten Weg und U-Bahn ist ja auch in Bau Richtung Pasing. Da waren wir ja früher ein bisschen skeptisch mit der U-Bahn, aber mit dem Wachstum der Stadt kann man die teuren Kosten für die U-Bahn auch an manchen Stellen dann tatsächlich rechtfertigen. Also ich sage immer, wir brauchen noch 10 Kilometer U-Bahn, noch 100 Kilometer Tram, können auch 15 oder 150 sein, aber einfach vom Verhältnis her, die Tram kostet auch nur ein Zehntel wie die U-Bahn, also da kann man schon noch deutlich mehr machen. Und natürlich beim Parken sind wir ein bisschen eingeschränkt vom Freistaat, der uns einfach keine höheren Parkgebühren nehmen lässt, weil die Erhöhung von 1-2 Euro, von 1 auf 2 Euro eigentlich gar kein Problem, gab es kaum Beschwerden. Und was wir noch haben, ist diese Anwohnerlizenz für 30 Euro, die ist eigentlich zu wenig. Der Straßenraum ist eigentlich wertvoller als diese 30 Euro Parklizenz widerspiegeln. Das wird aber leider gedeckelt vom Freistaat Bayern, der uns einfach keine höheren Gebühren nehmen lässt. Drei Viertel der Bundesländer stellt den Kommunen das frei, wie viel sie da verlangen für eine Anwohnerlizenz. Der Freistaat, die Söder-Regierung, sage ich jetzt einfach mal, lässt es einfach den Kommunen nicht die Freiheit, da mehr zu nehmen. Genau, das war jetzt mal so ein Rundumschlag über alle Verkehrsmittel.
Dann schauen wir nochmal genauer auf den Radverkehr. Ich radel ja selber viel rum und meine Erfahrung ist, ja, es sind Radwege entstanden, auch gar nicht wenige, es sind breitere Radwege entstanden. Das mit dem Altstadtradlring, das wird wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren nichts mehr oder so, sage ich jetzt mal. Auch sonst fehlt es natürlich noch bei der Umsetzung des Radentscheids, aber es ist auch nachvollziehbar, dass das nicht alles so ganz so schnell geht, wie das aber vielleicht im Koalitionsvertrag gestanden hat. Vielleicht war man da ein bisschen überambitioniert. Und jetzt spielt sicher die Haushaltslage eine Rolle, das hast du schon angedeutet. Aber auch die SPD ist nicht mehr so begeistert und auch der OB Reiter, der glaube ich, der war noch nie begeistert. Wo bremsen die denn, SPD und OB?
Es verzögert halt oft einfach. Also bei der Lindwurmstraße, denke ich, das ist ja sehr gut durch die Presse gegangen, hat die Süddeutsche groß berichtet, hat auch sogar die Zeit berichtet. Und da war ja sehr spannend, dass dann der OB das gestoppt hat, weil die Geschäftsleute angeblich Probleme hätten. Es waren komischerweise dann doch nur die Innenstadtgeschäftsleute, sie befürchtet, haben sie nicht mehr so gut erreichbar. Und die Geschäftsleute in der Lindwurmstraße, die wurden gar nicht gefragt. Das hat dann nämlich dieser Journalist von der Zeit dann eben da ermittelt. Und die sind eigentlich recht positiv auch oder zumindest nicht negativ eingestellt gewesen. Dann ist so ein Projekt halt wieder verzögert worden. Die Kosten wurden angeprangert. Wir haben jetzt ein kleines, oder sagen wir ein Drittel des Stücks eigentlich geschafft, das wir insgesamt haben wollen, vom Goetheplatz bis zum Sendlinger Tor. Und das ist, glaube ich, jetzt auch mal eine Maßnahme, die relativ einfach ist, wo relativ viel sozusagen auf dem Fahrbahnniveau auch stattfindet. Ich glaube, das ist auch sicherlich in die Zukunft die Lösung. Wir haben eine Stelle noch, die ist etwas abgelegen, die wurde auch kritisiert, weil da nicht so viel Verkehr ist. Das ist die St. Magnusstraße, aber da hat man eigentlich mal ausprobiert, dass man einmal das Parken um eine Reihe nach innen setzt, von den vier Spuren nur noch zwei Autospuren hat und auf der mehrigen Parkspur dann den Radweg dann schön sauber mit einem Bordstein abtrennt. Das ist, glaube ich, da in die Richtung müsste man mehr gehen, als immer diesen Komplettumbau, wie man es beim Altstadt bei den jetzigen auch gemacht haben. Genau. Und natürlich haben wir beim Altstadtring ein schwieriges Stück, das ist die Frauenstraße, wo man die Einbahnstraße machen müsste, wo die Begeisterung sehr verhalten ist auf vielen Seiten. Das wird sicherlich noch eine größere Sache werden, wobei wir wissen, dass das Mobilitätsreferat inzwischen die Untersuchung angeleiert hat. Die Ergebnisse kenne ich leider noch nicht, was das heißen würde, wenn man da eine Einbahnstraße machen würde auch. Genau. Aber das, bis der fertig ist, der zieht sich noch ein bisschen. Aber ich, dieses Nordweststück, das genieße ich eigentlich schon häufig jetzt auch und fahre dann auch gerne mal außenrum, anstatt durch die Stadt durch. Die Altstadt, genau.
Noch ein Wort auch zum ÖPNV. Da hoffen ja jetzt viele und auch eine Mehrheit im Stadtrat hofft, dass Olympia die große Wende bringt und quasi alle Großprojekte auf einmal gebaut werden. Wie stehst du zu diesem Olympiagedanken überhaupt und glaubst du, dass das was bringen kann?
Ja, ich sag mal, seit den Olympischen Spielen in Paris sehen viele die Olympischen Spiele wieder etwas positiver, weil es in der Stadt, glaube ich, wirklich, ich kenne auch viele Leute, die dort waren und das so erlebt haben, gesagt haben, das war eine tolle Stimmung in der Stadt. Ich glaube, Sommerspiele sind auch was anderes als Winterspiele, die wir damals ja auch als Grüne abgelehnt haben oder nicht unbedingt haben. Oder es gab einen Bürgerentscheid zur Ablehnung dann auch. Sommerspiele sind da schon ein bisschen lebendiger, können wirklich eine gute Stimmung in die Stadt bringen. Und sie hoffen natürlich schon, dass die Bundesrepublik dann hier mehr investiert. Das wird natürlich auch nicht der völlige Geldsegen sein, aber die Sachen zumindest, die so ein bisschen jetzt anstehen, dass wir zum Beispiel ein olympisches Dorf bekommen im Nordosten, in diesem Semgebiet und die U-Bahn dort reinbekommen würden, zumindest in das Gebiet rein. Es gibt natürlich Pläne, das nach Riem weiterzuführen. Das ist dann noch ein bisschen in den Sternen, aber zumindest dort. Und die U-Bahn nach Freiham, die brauchen wir sowieso. Das wären auch so U-Bahn-Projekte, die sind halt teuer, aber die Tram, die schaffen wir immer irgendwie. Aber so eine U-Bahn, die ist wirklich teuer, da braucht man einfach eine gute Förderung. Und wir haben leider bei der S-Bahn, ja, dieser Tunnel hat ja alles andere bis jetzt verzögert, verhindert. Es gibt ja viele kleinere Maßnahmen in den Außenbereichen, die Stabilität da verbessern würden, die sich alle jetzt nach hinten geschoben haben durch diesen S-Bahn-Tunnel. Der, ja, ich bin immer noch nicht so hundertprozentig überzeugt, der wird ein bisschen Stabilität bringen, aber ein Südring hätte, glaube ich, viel mehr gebracht, einfach weil es viel mehr direkte Beziehungen gegeben hätte, als einen parallelen Tunnel neben einen anderen zu setzen. Aber da, bei diesen Großprojekten, da denke ich, ist Olympia schon was. Und vor allem gibt es da dann ein Datum, wann alles fertig sein muss. Das ist, glaube ich, der große Punkt bei Olympia, dass man da auch mal ein bisschen Gas geben kann. Wir bewundern uns ja immer, wie das geklappt hat, wie von 66 bis 72 dieses ganze S-Bahn- und U-Bahn-System, also die ersten Anfänge davon zumindest, da auf die Beine gestellt wurde. Sicherlich haben wir jetzt auch mal, da gab es jetzt in Leim auch mal Probleme, dass da ein bisschen geschlampt wurde und dann irgendwas eingebrochen ist, wo die Stammbaustelle war. Die Schnelligkeit hat schon manchmal auch Qualitätsmängel vielleicht mit sich gebracht. Aber es war schon beeindruckend und das wäre eigentlich was. Ich finde immer von der Schnelligkeit, wenn man irgendwo zwischen einer Haltestelle, die 2 Jahre dauert, und eine ganze Stadt in China, die in 2 Jahren gebaut wird, wenn wir irgendwas zwischendrin hätten, das wäre, glaube ich, schon gut.
Aber ich denke mir, ist das nicht bedenklich, also wenn man jetzt mal so überhaupt auf die Kommunen schaut, dass es für größere Projekte dann ein Großereignis braucht wie Olympia, dass Städte überhaupt noch größere Projekte im öffentlichen Personennahverkehr durchführen können?
Also die ÖV-Finanzierung, die steht einfach bundesweit, müsste da was passieren. Das muss man einfach mal sagen. Und zwar nicht nur im investiven Bereich, über den wir gerade reden, wegen Olympia, sondern eigentlich auch in dem konsumtiven Bereich. Weil das Deutschland-Ticket ist wirklich toll. Ich benutze es auch gern. Es ist sowas von einer Erleichterung, dass man sich nirgends mehr mit Tarifen auseinandersetzen muss. Das genieße ich wirklich immer wieder, wenn ich wohin fahre. Selbst in München, aber auch in anderen Städten natürlich. In anderen europäischen Städten muss man wieder aufpassen, hoppla, da geht's nicht. Da muss ich mich wieder mit dem Tarifsystem auseinandersetzen. Das ist eine tolle Sache, aber es hat tatsächlich die Einnahmen etwas zurückgenommen für die Stadt und die Einnahmemöglichkeiten. Und wir bräuchten eigentlich auch für den Betrieb eine Unterstützung, sei es vom Freistaat oder vom Bund. Und da bräuchten wir bundesweit, es war eine große Hoffnung, weil der Bund ja die Sache mit dem Klimaschutz unterschrieben hat in Paris und da gehört eigentlich die Verkehrswende, Mobilitätswende auch dazu. Und da kam eigentlich bis jetzt, klar, es gibt diese Mittel für das Deutschland-Ticket und es gibt, VfG wurde auch erhöht, aber nachdem viele Kommunen da ihre Projekte haben, sind die Mittel halt nicht ausreichend. Und es ist noch eine große Eigenbeteiligung immer erforderlich. Und man muss schon sagen, der ÖV ist natürlich schon so eine gewisse Basis. Nicht jeder, also Fußverkehr ist einfach von den Strecken her beschränkt. Und Radverkehr ist, mögen viele und immer mehr zum Glück, wenn die Wege besser werden, aber es ist doch nicht für alle und jeden immer das, bei jeder Fahrt das Geeignete auch. Genau.
Jetzt habe ich ja gesagt, ich beradle recht viel rum und gefühlt sind immer noch genauso viele Autos auf den Straßen. Das heißt, so richtig entspanntes Radeln, gerade in der Innenstadt, ist immer noch nicht möglich. Also für mich zumindest, ich bin immer in Hab-8-Stellung, Rechtsabbieger oder es kommt noch irgendwie ein Auto und überholt mich ganz nah und so weiter und so fort. Also da hat sich für mich jetzt gefühlt nicht viel geändert, obwohl es Zahlen gibt, dass sie runtergegangen sind, aber für mich persönlich jetzt immer noch zu wenig. Wie schafft man es denn, den Autoverkehr noch weiter zu reduzieren, gerade in der Innenstadt?
Also man muss wirklich feststellen, dass tatsächlich gerade innerhalb vom Mittleren Ring der Autoverkehr schon um einiges zurückgegangen ist. Ein Beispiel ist die Lindwurmstraße, da ist der Autoverkehr um ein Drittel zurückgegangen und deswegen konnten wir uns auch trauen, da eine Spur in pro Richtung einzukassieren, ohne dass wir Staus befürchten müssen. Also diese Einfallstraßen haben sich tatsächlich deutlich verbessert, weil natürlich innerhalb vom Mittleren Ring die Strecken so kurz sind, dass viele auch aufs Radl umsteigen konnten. Das Radl ist natürlich auch in die Höhe gegangen. Also Corona war da sicherlich auch ein Treiber für das zu Fuß gehen und für das Radfahren nochmal, weil dann natürlich der öffentliche Verkehr nochmal für viele problematischer war, die sich dem Infektionsrisiko nicht aussetzen wollten. Da gibt es schon sehr große Erfolge. Wir müssten einfach an den, möchte man sagen, den Außenbezirken, da muss, glaube ich, noch einiges passieren. Und wichtig ist, glaube ich, der fließende Verkehr hat ja tatsächlich abgenommen, aber der Autobesitz. Wir haben zwar jetzt, gibt es erste Anzeichen, dass wir das sogenannte Peak-Auto, also praktisch den maximalen Autobesitz erreicht hätten pro Einwohner, dass das tatsächlich auch mal ein bisschen zurückgeht. Da sehe ich noch das große Defizit, dass immer noch der Autobesitz so hoch ist und die stehen dann eben im öffentlichen Raum noch zu viel rum. Oder es ist dann schwierig, was von Fuß- und Radverkehr zu tun, weil die Fläche von Parkplätzen belegt ist. Und das ist ja das, was in den letzten Jahren zunehmend schwieriger war, wenn Parkplätze weggefallen sind, da war es zu tun. Aber da müssen wir einfach mit dem Carsharing noch weiterkommen, glaube ich, für die Leute, die tatsächlich selten, aber dann vielleicht alle zwei Wochen mal auf ein Auto angewiesen sind, dass die tatsächlich das Carsharing nutzen können, dass es besser verfügbar ist, dass es einfacher wird und ähnliches. Da gibt es auch schon, ist schon viel passiert, aber da muss, glaube ich, noch einiges passieren dann auch. Das Carsharing ist, glaube ich, schon nochmal eine Sache. Und natürlich muss das S-Bahn-System einfach zuverlässiger werden. Ich höre viele Leute, die sagen, ich kann nicht eine S-Bahn immer abwarten und das ist mir zu unzuverlässig. Ich habe meinen Anfangstermin und dann muss ich meine Schicht machen und deswegen muss ich mit dem Auto fahren. Das ist schon traurig, wenn das an der Zuverlässigkeit beim ÖV dann da hakt. Da muss noch was passieren. Jetzt ist dieses Stellwerk da am Ostbahnhof, was ja lange Zeit bei der S-Bahn da auch schwierig war, gekommen. Genau, wobei man immer sagen muss, für die S-Bahn sind wir als Stadt ja nicht zuständig. Wir versuchen immer bei den anderen das gut zu machen. Und ich glaube auch, wir müssen bei unseren Bussen wieder besser. Die waren schon mal besser. Wir haben eigentlich viele Busspuren und ÖV-Beschleunigungen und Ampeln eingerichtet. Vielleicht muss man da nochmal einen neuen Schub an ÖV-Beschleunigung bringen, die vor allem, da geht es nicht immer nur, dass der ÖV schneller ist, sondern vor allem, dass er zuverlässiger ist, weil ohne die Zuverlässigkeit, wenn man in den ÖV einsteigt, hilft es dann nicht viel, wenn er oft fährt, weil dann muss man schon immer einen Bus früher kalkulieren, dann, wenn man pünktlich sein will. Die Zuverlässigkeit, das ist, glaube ich, ein Punkt, da müssen wir noch dran arbeiten oder zumindest auch in der Zuverlässigkeit der Information, dass tatsächlich das, was uns die App sagt, auch stimmt und das, was an der Haltestelle auch stimmt, das klafft auch manchmal auseinander, das haben wir schon öfters moniert bei der MVG, sie arbeitet dran. Das sind, glaube ich, lauter so Punkte, wenn man sagt, wenn wir nochmal weiter Autoverkehr reduzieren wollen, dann müssen wir da bei dem ÖV besser werden, das Radl besser machen und für die kurzen Wege ist natürlich mal der Fußweg dann nochmal. Der Fußweg kommt dann natürlich ins Spiel, wenn wir zur ÖV-Haltestelle gehen. Da ist es zu Fuß gehen natürlich wieder wichtig, weil ÖV heißt meistens auch die Kombination mit dem Fußverkehr, weil ich da ja nie Punkt zu Punkt genau da aussteige, wo ich hin möchte, sondern immer vorher oder nachher ein längeres Stück an Fußverkehr auch habe.
Das sind ja alles Angebote oder meist Angebote, um die Leute dazu zu bewegen, umzusteigen vom Auto in den öffentlichen Personennahverkehr. Aber so radikale Erhöhung der Parkgebühren oder ganz, ganz radikal, aber es ist eigentlich ein Konzept der IHK gewesen. So eine City-Maut, wie vor ein paar Jahren ja noch diskutiert wurde, das ist ja alles jetzt kein Thema mehr.
Die City-Maut ist immer dann problematisch, wenn der ÖV nicht gut funktioniert. Man kann immer mit einem gut funktionierenden ÖV sagen, hört mal, ihr habt jetzt hier einen guten öffentlichen Verkehr. Ihr habt eine Alternative und wer dann mit dem Auto noch unbedingt fahren möchte oder muss, das gibt es natürlich auch, der bezahlt dann mehr dafür und dann fließt der Verkehr auch besser. Also das hat man ja auch in Stockholm beobachtet, die so eine City-Maut eingeführt haben. Ist so eine Cordon-Maut, die ist nicht kilometerabhängig ist, sondern einfach, wenn man in einen gewissen Ring dann eingefahren ist, dann war der Verkehr 20% weniger. Zuerst gab es einen großen Shitstorm und nach 2 Wochen hat sich das beruhigt und alle haben gefunden, oh, das ist jetzt ganz gut, man kommt besser wieder durch. Also das ist wie bei dem Parkraummanagement, also die es dann unbedingt brauchen, die finden dann auch leichter einen Platz. Und so ist die City-Maut schon eine Lösung. Wir müssen wahrscheinlich bis dahin noch ein bisschen besser zuverlässiger werden. Also die City-Maut hat auch den Vorteil, dass er tatsächlich auch alle trifft, weil unser Parkraummanagement, das trifft nur einen Teil. Weil zum Beispiel innerhalb vom Mittelring sind 2/3 der Stellplätze privat und 1/3 sind im öffentlichen Straßenraum. Das heißt, wenn wir die Parkgebühren erhöhen, dann trifft das immer nur 1/3 der Parkenden, die reinfahren. Die anderen 2/3 haben wir sowieso irgendwo einen Firmenparkplatz. Oder also die treffen wir gar nicht, wenn wir sie treffen wollen mit den höheren Parkgebühren.
Dann habe ich noch eine letzte Frage. Braucht die Stadt den sogenannten BMW-Tunnel? Also der soll ja von der A99 auf die Schleißheimer Straße führen und in erster Linie, glaube ich, wünscht sich das der Konzern BMW. Aber es ist natürlich auch mit großen Kosten verbunden. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr erinnern. In der Abstimmung haben die Grünen sich da, glaube ich, dagegen gestimmt.
Aber natürlich hat SPD und CSU haben dafür gestimmt. Und FDP, denke ich auch, die wird eh eine geringere Rolle spielen zukünftig. Haben wir im Bund schon gesehen. Also erstens, ich kann mir nicht vorstellen, wo dieses Geld gerade in dieser Haushaltslage irgendwo herkommen soll. Und zweitens wäre es auch verkehrspolitisch ein Desaster. Also nochmal, den ganzen Beton, den man da verbaut, ist natürlich CO2-mäßig schlimm. Gut, CO2-Probleme haben wir dann bei der U-Bahn natürlich auch, aber da denke ich, amortisiert sich das dann irgendwann. Beim Verkehr, den ich in die Stadt reinziehe, das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ich eröffne einfach sozusagen nochmal eine Schleuse quasi, wo nochmal viel Verkehr in die Stadt reinbricht, den die Stadt gar nicht verdauen kann. So, also erstens ist es schade ums Geld und um die Zeit, die man da reinsteckt in die Planung. Und wenn irgendjemand das unbedingt machen wollte und es irgendwoher einen Geldsegen gibt, dass wir den geschenkt bekommen, den Tunnel, so der S-Bahn-Tunnel war ja auch das Problem, dass wir ihn geschenkt bekommen haben quasi, fast zumindest, dann müsste man dann aber wirklich eine City-Maut einführen, um diesen Schub, diese Flut, die auf die Stadt zukäme, wieder irgendwie begrenzen zu können. Also eigentlich, wie gesagt, man baut ihn am besten nicht. Man muss schauen, dass man irgendwo den öffentlichen Verkehr verbessert. Wir haben da auch mal gesagt, zur Not macht irgendwo einen großen, über das Autobahndreieck eine Park- und Reitanlage und fahrt mit der Seilbahn zu BMW oder Ähnliches. Also alles wäre günstiger als dieser Tunnel auch und verkehrspolitisch auch ein geringeres Desaster, weil so eine Seilbahn könnte tatsächlich, die fährt halt auch dann jede Minute ab, da muss man nicht warten. Könnte so ein System sein, das da ein bisschen drauf reagiert, aber im Großen und Ganzen, wenn wir beim Tunnel sind, da sollte man die Finger davon lassen, wegen der Kosten und wegen der Folgen für den Stadtverkehr.
Seilbahn wäre natürlich jetzt auch noch ein Thema, was ich gerne besprechen würde, aber das lassen wir jetzt. Jetzt wechseln wir mal zur Stadtentwicklung, Stadtplanung. Da war ein wichtiges Projekt, die autofreie Altstadt. Das Projekt heißt jetzt Altstadt für alle. Was ist da jetzt anders?
Das ist wie beim alkoholfreien Bier. Da spricht man auch alkoholfrei und es hat dann doch 0,25 oder 0,5% das alkoholfreie Bier. Und so ist es mit der autofreien Altstadt auch. Die ist natürlich dann autoarm oder autoreduziert und das klingt alles immer so nach Verlust und wenig. Deswegen ist, glaube ich, diese Altstadt für alle, die zeigt auch nochmal, also nicht in der Fußgängerzone, aber an vielen kleinen Straßen, wo so einen 1 Meter schmalen Fußweg haben, wo die Leute dann eh schon auf der Fahrbahn laufen müssen, wenn sie sich begegnen wollen. Oder Leute mit Rollstuhl und Ähnliches. Deswegen dieser Begriff auch Altstadt für alle, dass sozusagen alle in dieser Altstadt gut zurechtkommen. Das Auto tut es eh schon an vielen Stellen, aber dann kommt das noch dazu. Und da wäre ein bisschen der Kniff mit diesen verschiedenen Straßenkategorien, die man sich da ausgedacht hat, auch ganz wichtig, eben, dass man weniger Stellplätze, vor allem weniger Besucherstellplätze im öffentlichen Raum hat. Das hätte nämlich eine doppelte Wirkung. Einerseits gewinnen wir Platz für Grün, das wir brauchen in der Altstadt, für breitere Gehwege, fürs Fahrradabstellen nochmal an manchen Stellen oder auch mal eben vielleicht doch mal für den Taxistandplatz oder für Stellplätze für Mobilitätseingeschränkte. Und das Zweite ist, wir kriegen eine verdeckte Preiserhöhung, weil die Parkhäuser, die dann noch übrig bleiben, die verlangen dann mehr. Da kostet es 4 Euro oder mehr. Dann heißt sozusagen, es wird auch ein bisschen, es verteuert sich tatsächlich, wenn man in die Innenstadt auch fährt. Und dann kann jeder nochmal selber entscheiden, ob einem das so wichtig ist, auch tatsächlich bis ganz in die Innenstadt mit dem Auto reinzufahren und in ein Parkhaus zu fahren dann. Oder ob er vielleicht doch irgendwann mal umsteigen möchte über Park und Ride, wird oft überschätzt, aber ist eine Möglichkeit natürlich für die Leute, die von weiter draußen kommen oder irgendwie anders. Es kommen ja eh schon 90-95% kommen ja sowieso schon nicht mit dem Auto in die Altstadt oder mehr. Das sind ja wirklich sehr wenige, die das in Anspruch nehmen. Und ich glaube, in einem Gebiet, das so gut erschlossen ist, da kann man das, jeder, der einigermaßen gut zu Fuß ist, der kann das schaffen. Früher gab es auch mal so eine nette, schon in den 50er Jahren, da hat es geheißen, der Altstadtring wird gebaut und rundherum im Altstadtring gibt es Parkplätze, weil ja von daher jeder in 10 Minuten zu Fuß die alten Innenstadt erreichen kann, auch schon in den 50er Jahren, witzigerweise. Und für die Mobilitätseingeschränkten gibt es natürlich dann die Überlegung, dass man da die speziellen Parkplätze auch hat. Und wir haben ja mal ein bisschen experimentiert mit einem Bus, der so eine feste Linie hatte und Rikschas, die gefördert worden sind. Das war jetzt, glaube ich, schon ein bisschen sehr kleines Gefäß, wo nur 5 Leute mitfahren konnten. Ich habe es auch ein bisschen so gefühlt, ist es eher von Touristen genutzt worden als von denjenigen, für die es gedacht war. Aber da kann man nochmal schauen, ob man da nochmal irgendwelche Erschließungsmöglichkeiten nochmal hat, wie man da nochmal den öffentlichen Verkehr ein bisschen verbessert in der Altstadt, auch an der Oberfläche.
In der Westenriederstraße gibt es eine Fußgängerzone jetzt. Was es nicht gibt und wahrscheinlich auch länger nicht geben wird, ist den Boulevard Sonnenstraße oder auch das Konzept vom Bund Naturschutz. Wie hieß das? Central Park?
Central Park. Ja, das war ja konkurrierend. In der gleichen Stelle 2 verschiedene Lösungen.
Genau. Tolle Sachen, beides, aber da wird es in absehbarer Zeit wahrscheinlich keine Initiative geben, oder?
Also die verkehrlichen Untersuchungen, die haben stattgefunden für den Boulevard Sonnenstraße. Das hat das Mobilitätsreferat ausgewertet. Und das zeigt schon, dass es möglich ist. Also es ist verkehrsmäßig ist das möglich, dass man, also diese Variante zumindest, dass man auf der einen Hälfte der Sonnenstraße den Autoverkehr abwickelt. Das Ganze ist natürlich mit Kosten verbunden. Und das Zweite ist, dass man irgendwann mal überlegen muss, wie man am Sendlinger Tor mit der Straßenbahn umgeht, weil diese Wendeschleife ist eigentlich vom Einstieg her ist nicht barrierefrei, weil das in der Kurve ist, diese Haltestelle. Und das Zweite ist auch, dass wir natürlich zunehmend längere Trambahnen bekommen und dann sind diese Haltestellen irgendwann zu kurz. Das ist jetzt schon so, wenn dann 2 Vierteilige kommen, dann steht da eine schon ein bisschen hinten rein. Die schauen immer, dass sie nur ein 3 und eine 4-Teilige haben. Dann geht es. Also ich würde eher sagen, das hängt ein bisschen noch an diesem Sendlinger Tor, aber machbar ist es. Und also weiter, wenn wir weiter an der Regierung bleiben dürfen, würden wir das weiter vorantreiben. So.
Dann sogenannte Superblocks, auch eine tolle, sympathische Idee, kommt aus Barcelona, sind so verkehrsberuhigte Stadtviertel, sage ich jetzt mal, mit wenig Autoverkehr. Und das war angedacht für den Gärtnerplatz oder für das Gärtnerplatzviertel, so muss ich sagen, und für die Schwanthaler Höhe. Gärtnerplatz, glaube ich, ist gestorben, kann man das so sagen. Und
zurückgestellt, sage
zurückgestellt ich heißt es dann so schön. Aber es ist noch nicht vom Tisch in der Schwanthaler Höhe, oder?
In der Schwanthaler Höhe sollte der Beschluss inzwischen beim Bezirksausschuss sein, der sozusagen den ersten Schritt auch mit der Beteiligung der Öffentlichkeit auch nochmal dort vorsieht. Wir haben dort auch den großen Vorteil, dass wir ein Parkhaus haben mit großen freien Kapazitäten in der Schwanthaler Höhe, wo Autos auch parken können. Das kostet natürlich immer mehr als auf der Straße, als kleines Thema, weil es ist einer sind ja die durchfahrenden Autos, da kann man auf jeden Fall einiges machen, aber was in Spanien natürlich auch immer ist, da wird in diesen Superblocks wird auch nicht geparkt. Diese Straßen sind tatsächlich da, da ist stark begrünt worden und es gab ja sogar einen Weg, der geht 2-3 Kilometer quer durch die Stadt. So eine Art, das ist keine reine Fußgängerzone, die Anwohner dürfen da noch reinfahren, aber das ist so eine ebenerdige Gestaltung und wurde viel grün nachgeholt. Das ist natürlich Barcelona noch viel nötiger als München zurzeit, aber München wird ja auch heißer werden und wird es auch nötiger haben. Also in der Schwanthaler Höhe läuft es schon und es ist, müsste jetzt beim Bezirksausschuss sein und es kann auch noch dann eben im Stadtrat noch entschieden werden, nachdem der BA angehört worden ist. Die Frage ist natürlich diese Finanzierung des kompletten Straßenumbaus. Da müssen wir, wir kommen ja vielleicht noch auf die Weißenburger Straße oder vielleicht auch auf Provisorien zurückgreifen. Was viele andere Städte ja auch immer wieder machen, dass man mal versucht, den Raum ein bisschen anders zu gestalten und immer schauen, dass das schön wird. Provisorien alleine helfen auch nicht mehr weiter. Das haben wir bei der Kolumbusstraße gesehen. Das war ein super schönes Provisorium, aber es hat doch ein paar Kritiker auch gehabt, wobei da doch immer drei Viertel war da doch nach diesen Umfragen doch dahinter auch. Es gibt halt immer Leute, die sehr laut schreien und dann die Presse reagiert auch sehr gerne auf Protest, weil davon lebt sie auch, sage ich jetzt einfach mal, wenn sie sowas hochzieht. Aber da in der Schwanthaler Höhe sollte es schon laufen. In der Schwanthaler Höhe ist es halt einfach vom Straßenraster her ein bisschen einfacher. Das ist ja so eine, möchte man sagen, so ein Rastersystem wie Barcelona. Im Gärtnerplatzviertel, da haben wir das Thema, dass wir halt nochmal schauen müssen, was passiert mit der Frauenstraße, wo wird da vielleicht mehr Verkehr drauf zukommen. Und deswegen ist es zurückgestellt. Aber da ist sicherlich auch die Reichenbachstraße, könnte eine potenzielle, ob es dann immer ein verkehrsberuhigter Bereich ist, eine Fußgängerzone, also da in der Reichenbachstraße geht auch was, also da könnte schon auch was gehen noch. Aber sagen wir, das einfachere Versuchsfeld, um damit Erfahrungen zu sammeln, ist tatsächlich in der Schwanthaler Höhe.
Du hast die Fußgängerzone in der Weißenburger Straße angesprochen. Da gab es einen, ich glaube so 10 Monate hat es gedauert, so ein Versuch, das zu beruhigen. Ich war da auch ein paar Mal, ich fand es eigentlich sehr angenehm. Und es durften ja immer noch Autos rein und raus fahren, sowohl zu den Läden, wenn man was abholen wollte, natürlich die AnwohnerInnen sowieso. Aber das war schon sehr umstritten, das Ganze. Aber jetzt im Bezirksausschuss oder bei einer Einwohnerversammlung hat sich doch eine deutliche Mehrheit, glaube ich, dafür ausgesprochen. Es gab auch eine Unterschriftensammlung und die Gegner haben weniger gesammelt als die Befürworter. Jetzt muss das Ganze aber in den Stadtrat. Aber
eigentlich kann es der Bezirksausschuss entscheiden. Und der Bezirksausschuss wollte jetzt einen Antrag formulieren, interfraktionell zumindest. Also Grüne und SPD stehen eh weitgehend hinter der Fußgängerzone und Teile der CSU vielleicht sogar auch. Also der Bezirksausschuss möchte die schon eher haben. Details sind natürlich dann noch zu klären, wie das Ganze aussehen kann und aussehen soll, nochmal im Detail. Also was ich denke ich und das war, die Befragung war nicht auf der Veranstaltung, sondern vor der Veranstaltung. Die war auch mit wirklich einen repräsentativ, kann man eben sagen. Und da waren schon ein Großteil eben dafür. Und tatsächlich gab es diese Bürgerinitiativen eben auch, wo die für die Fußgängerzone viel mehr Unterschriften gesammelt haben als die gegen die Fußgängerzone. Was auf der Veranstaltung, wo das nochmal alles vorgestellt wurde, in Haidhausen nochmal dargelegt worden ist, dass halt Geschäftstreibende da ein bisschen Einbußen befürchten. Es ist, man fragt sich, wieso gerade ein Buchladen oder eine Fußgängerzone leidet. Beim Getränkemarkt kann man es verstehen, aber der hat sich nicht beschwert. Wichtig fände ich, glaube ich, wenn wir aus dieser Altstadt rausgehen, wo wir Fußgängerzonen haben, wo dann so viel Fußverkehr ist, dass Lieferverkehr ab 11 Uhr einfach auch wirklich nicht mehr möglich ist. Ich glaube, in so einer Fußgängerzone wie in der Weißenburger Straße, da ist so ein ganztägiges Liefern, könnte ich mir da vorstellen. Und ich glaube, dann wird dieser kleinen Ladenstruktur vielleicht auch geholfen, wenn sie nicht nur vormittags beliefert werden kann, sondern auch mal nachmittags. Da könnte man, glaube ich, dem Thema ein bisschen entgegenkommen. Und Lieferverkehr kam auch sehr klar, das ist nicht wie anliegerfrei, wo jeder ein Anliegen hat, der ins Schaufenster schauen will beim Vorbeifahren oder ähnliches, sondern Lieferverkehr ist ja sehr klar, der muss ja dann irgendeinen Lieferschein haben, ich fahre zu dem und dem Geschäft und liefere da was an, da kann er nicht hin zum Kunst durchfahren. Also das wäre eine Sache, die ich mir immer überlege, wenn wir das Weißenburger Straße soll ja vielleicht auch nur ein Modell sein, es gibt ja auch andere Ideen, für die Reichenbachstraße oder die Volkartstraße oder in der Hohenzollernstraße. Die Frage ist immer, macht man eine Fußgängerzone oder was, wo man noch ein bisschen mehr zulässt? Ich finde immer ein schönes Beispiel ist, die gesamte Altstadt von Memmingen ist ein verkehrsberuhigter Bereich, wo man sozusagen theoretisch Schrittgeschwindigkeit fahren müsste. Die fahren dann schon eher auch 20. Aber solange wir dieses Verkehrsschild der Begegnungszone, wie es in der Schweiz erfunden wurde und inzwischen in fast allen unserer Nachbarländer auch eingeführt ist, nicht haben, könnte man sich mit so einem verkehrsberuhigten Bereich bei solchen Sachen auch behelfen, die man bei uns nur in seinen Wohnstraßen zulässt. Und wir haben natürlich auch noch so einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich wie in Pasing, in der Trudeninger Straße. Wäre auch eine Möglichkeit, wo man einfach nochmal versucht, die Aufenthaltsqualität zu verbessern, die Erreichbarkeit noch zu sichern oder auch, muss man eben schauen, was das Adäquate ist. Aber tatsächlich auch, ich finde, dass diese Stadtteilzentren rund um die City auch, die sollen ja auch gefördert werden. Wir wollen ja nicht alles in der Altstadt dezentralisieren, sondern München verfolgt ja schon ein bisschen das Konzept der polyzentrischen Stadt. Und da gehören sowas wie diese Fußgängerzone der Weißenburger Straße auch dazu, um lokal eigentlich, denke ich, normalerweise auch die Aufenthaltsqualität zu fördern. Und Ja, manchmal gibt es so ein bisschen, die Zima hat ja da auch vortragen, die ganzen Einkaufsthemen untersucht, dass natürlich manchmal auch das ein bisschen dauert. Dann ist vielleicht ein Laden, gibt es einen Besitzerwechsel und der eine, jemand, Generationswechsel, schließt jemand einen Laden und macht einen neuen Laden zu, der vielleicht besser auf so eine Fußgängerzone zugeschnitten ist als vorher auf die Straße. Das ist auch manchmal langfristig eine Entwicklung dann.
Okay, jetzt haben wir ein paar so schöne Vorzeigeprojekte rausgepickt oder was vielleicht als Vorzeigeprojekt kommen könnte. Wie schaut es denn so allgemein aus mit Bewahrung von Grünflächen in der Stadt, Schaffung neuer Grünflächen? Baumpflanzungen waren ja jetzt gerade groß Thema, zum Beispiel in der Fußgängerzone, wo es hieß, eine Baumpflanzung in der Fußgängerzone, wo es wirklich sinnvoll wäre, kostet natürlich aber auch 50.000 Euro. Aber so generell, wie schaut es da aus mit Grünflächen in der Stadt?
Fange ich jetzt mal kurz an, wie ein Universitätsprofessor, ein bisschen kurz dozieren. Ich bin ein großer Anhänger der dreifachen Innenentwicklung. Das heißt, wir müssen, da geht es um Bauen, Grün und Mobilität. Also wir müssen einfach in der Stadt, wo es sinnvoll ist und qualitätsmäßig passt, nachverdichten tatsächlich. Aber wenn wir nachverdichten, müssen wir auch mehr Grün schaffen. Erstens als Freiraum für die Bewohner, die vielleicht dann dort neu hinziehen. Aber auch als wegen der Klimaanpassung natürlich, wegen um die Stadt zu kühlen. Und da sind tatsächlich die Bäume das Mittel der Wahl. Ich finde immer ganz spannend diese Zahl, dass ein Baum, ein ausgewachsener, großer, alter Baum kühlt wie 200 Kühlschränke. Der darf dann auch ein bisschen was kosten, der Baum, aber den kosten auch mal, weil 200 Kühlschränke kosten auch was. Und die Mobilitätswende gehört aber auch dazu, weil die Fläche für mehr Bauen und fürs Grün, die muss tatsächlich von der Mobilität kommen, wenn man es gut anmacht. Das können mal größere Parkplätze oder Garagenhöfe sein für den Wohnungsbau oder im Kleinen eben Stellplätze, die zu Bäumen werden in den Straßenräumen. Das heißt also, diese dreifache Innenentwicklung, die bedarf einfach schon einen mutigen Ansatz und da gehört eben auch die Mobilitätswende dazu. Und dann kann ich das mit dem Grün auch schaffen. Wir haben jetzt einige, wenn wir in die Stadtentwicklungsgebiete auch gehen, es gab ja dieses Grünflächenbegehren, was leider immer so einen bestimmten Stand im Flächennutzungsplan gesagt hat. Es ist als allgemeine Grünfläche dort eingezeichnet. Es sind manchmal auch Parkplätze und Ähnliches, die da so eingezeichnet sind. Und die ÖDP will leider immer jeden Quadratmeter dieser allgemeinen Grünfläche so bewahren, wie er ist. Viel sinnvoller fände ich zu schauen, die Grünbilanz muss stimmen, dass wir am Schluss mehr Grün haben und ein qualitativ besseres Grün haben. Dann darf auch in einem Neubaugebiet sich das Grün ein bisschen verschieben. Da finde ich immer da werden wir immer angegriffen, dass wir da manchmal diese Grünflächen angreifen. Aber es gibt jetzt einige Baugebiete, die wir haben, wo am Schluss mehr Grün war. Das Kirschgelände zum Beispiel in Allach, war halt ein Gewerbegebiet, wo jetzt Wohnungsbau hinkommt und am Schluss kommt auch ein Park dazu. Dann haben wir mehr Grün geschaffen, trotz Neubaugebiet. Weil wir natürlich auf dem Bestand auch waren, wir können sowas auch hinbekommen im Euro-Industriepark. Europark heißt er inzwischen auch, wo viel versiegelt ist mit großen Parkplätzen und Ähnliches. Da haben wir mal Architekten beauftragt, die haben gesagt, die jetzigen Nutzungen, das Parken und der Fachmarkt, da könnt ihr auf einem Drittel der Fläche unterkommen. Auf den anderen zwei Drittel können wir Stadtentwicklung machen, kann eine Schule hin, können Wohnungen hin und so weiter. Also das mit dem Grün, das kann man in den Griff kriegen, wenn man es gut löst und auch bisherige überdimensionierte Verkehrsflächen, die man nicht benötigt, auch entsiegelt und da die Bäume pflanzt. Und natürlich ist so ein Baum teuer, aber diese Bäume sind so teuer, weil sie halt auf Nachhaltigkeit getrimmt werden. Die bekommen ja 36 Kubikmeter Substrat unter die Erde, damit sie auch viel Wasser speichern können, das sie dann eben abgeben. Das ist dann der kühlende Effekt, wenn das verdunstet und auch eben einen trockenen Sommer gut überstehen. Wenn ich da spare, praktisch in diesem Wurzelbereich, dann muss ich versuchen, ob ich irgendwie gieße oder dann wird es vom Unterhalt wieder aufwendig. Also die Investition dieser Stadtbäume, die lohnt sich tatsächlich. Und natürlich sind die in den Parks nicht so teuer wie die im Straßenraum. Das sind tatsächlich die teuersten.
Klar. Ja, sind denn jetzt mehr Grünflächen geschaffen worden in den letzten 6 Jahren? Das habe ich jetzt, entweder ich habe es überhört oder du hast es nicht gesagt.
Also in den Neubaugebieten haben wir auf jeden Fall einige Grünflächen mehr geschaffen auch, genau. Das ist,
aber stadtweit kann man es nicht sagen.
Stadtweit kenne ich jetzt die Bilanz tatsächlich nicht, aber wir kümmern uns schon darum, dass das von der Entsiegelung her passt. Wir haben ein großes Problem, muss man auch noch sagen, da kommt jetzt wieder der Freistaat Bayern ins Spiel, der wollte alles immer entbürokratisieren. Wir haben eine Freiflächengestaltungssatzung in der Stadt, wo wir bestimmen könnten, wenn jemand in diesen kleinen Baubereichen da einfach in einem Haus was ändert, wenn er ein Stockwerk draufsetzt oder Ähnliches, dass er dann gleichzeitig seinen Hof begrünen muss oder was tun muss. Er muss einen Freiflächengestaltungsplan abliefern. Das hat uns der Freistaat weitgehend genommen. Das können wir jetzt nicht mehr verlangen, weil der da vereinfachen und entbürokratisieren wollte. Es gibt eine EU-Verordnung, die nennt sich Wiederherstellungsverordnung von der EU. Die verlangt jetzt aber, dass sozusagen die Grünbilanz in den Städten stimmt, dass kein Grün mehr weniger werden darf. Und da wehrt sich der Freistaat auch ein bisschen dagegen. Es gibt auch Kommunen, die sich dagegen wehren, aber ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, um wieder, dass die Grünbilanz auch in den Städten auch wieder stimmt. Aber wir müssen einfach, wenn wir bei der Mobilität auf flächensparende Verkehrsmittel setzen, dann können wir da schon noch das ein oder andere in Siegel und Straßenbäume auch unterbringen. Genau.
Ja, vielen Dank. Zu Gast bei uns im Studio war Paul Pickelbacher von den Grünen, Stadtrat der Grünen, so muss ich sagen. Eine ganz kurze letzte Frage habe ich noch. Du stehst auf Listenplatz 32, hast vorher gesagt, du wolltest eigentlich schon aufhören. Warum so weit hinten dann doch?
Ja, im Herbst habe ich eine Idee gehabt, dass es auch gut wäre, vielleicht mal 1-2 Jahre Pause zu machen und ich dann später nachrücke. Aber ich gehe jetzt auch gerne direkt rein und sage das auch gerne allen Leuten, dass sie mir gerne 3 Stimmen geben dürfen.
Alles klar, bedanke mich für das Gespräch.